Habt ihr schon mal dem oder der Ex nachgehangen? Wart unsterblich in einen Star verschossen? Oder habt euch irgendwie doch in den Freund verliebt, der eigentlich doch nur ein Freund sein sollte? Unerwiderte Liebe ist eine, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht und das tut weh. Aber warum gibt es sie überhaupt? Welche Arten der unerwiderten Liebe es gibt, wen sie trifft und wie ihr sie wieder gehen lasst, darüber sprechen wir heute. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Dermann.
Heute geht es um das Thema unerwiderte Liebe, wie ihr sie endlich gehen lasst.
Fanny, bei den meisten Folgen steigen wir so ein, dass du mich fragst, ob ich mit dem Thema schon Berührungspunkte hatte. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut. Unerwiderte Liebe. Hattest du schon mal einen Fall? Und wenn ja, welcher war es?
Kurt Cobain.
Du standst auf Kurt Cobain.
Ja, ich stand sehr auf Kurt Cobain. Er kam mir auch nicht so weit weg vor damals, muss ich dazu sagen.
Ist absurd, ne? Wie irrational man anfängt zu denken und denkt, eigentlich gäbe es eine Chance.
Ja, ich war auch in einer Band, ich hatte auch eine Gitarre, ich konnte auch ein bisschen singen. Also gefühlt saß ich neben ihm auf der Bühne.
Ihr wart füreinander gemacht.
Eigentlich schon.
Ihr hattet so viel gemeinsam.
Ja, wir hatten ganz viele Gemeinsamkeiten, sogar ein Karohemd.
Okay, okay, das wird sein. Aber das heißt, du bist ja auch die perfekte Kandidatin, um uns dann zu erklären, wie man da wieder rauskommt, weil irgendwann hast du rausgefunden, oder?
Ja.
Traust dem heute noch heimlich nach?
Ein bisschen schon.
Okay, aber dann klären wir heute, wie man da wieder rauskommt und welche anderen Arten es noch gibt. Weil du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es gibt die mit dem Star, also dass man, das kennen wir glaube ich alle, ganz weit weg denkt. Für mich war es Leonardo DiCaprio nach Titanic, erster Film, den ich je gesehen habe.
Mm.
Fürchterlich in den verschossen. Und dann habe ich erfahren, er ist irgendwie halb oder viertel deutsch und war so, bing, wir sind wieder im Spiel. Er hat eine Connection zu Deutschland. Naja, wie ihr heute wahrscheinlich aus den Medien wisst, wir sind es nicht geworden. Welche anderen Arten der unerwiderten Liebe gibt es denn noch?
Ja, wir haben jetzt ja schon über unsere unerwiderten Lieben gesprochen. Unerwiderte Liebe ist, wenn man ganz große leidenschaftliche Gefühle für eine andere Person hat, die aber nicht erwidert werden. Und es gibt 5 verschiedene Arten davon. Die eine ist die, über die wir gerade kurz gesprochen haben. Wenn man jemanden anhimmelt, der wirklich unerreichbar ist, also wie ein Popstar beispielsweise. Was da aber auch drunter fällt, ist jemanden anzuhimmeln, der auf andere Art und Weise unerreichbar ist. Zum Beispiel jemand, der verheiratet ist und offensichtlich auch sehr glücklich damit. Mhm. Auch derjenige ist, sagen wir mal, nicht unerreichbar im faktischen Sinn, aber natürlich sehr schwer im psychologischen Sinn. Was gibt's noch? Eine andere Form der unerwiderten Liebe ist, dass man jemanden anhimmelt, so aus der Nähe, aber ohne dass man selber den Versuch unternimmt, überhaupt was aufzubauen. Da musste ich sofort an die Schule denken.
Mhm.
Oder auch vielleicht noch an der Uni, wenn man so jemanden anhimmelt, der ab und zu im gleichen Kurs ist oder ja, Freundinnen und Freunde,
genau,
die dann immer sagen, oh, hast du den wieder gesehen? Aber es passiert nichts. Man spricht denjenigen nicht an, man bemüht sich überhaupt nicht, da eine Basis drunter zu kriegen oder auch nur mal Hallo zu sagen. Und auch das fällt unter unerwiderte Liebe. Was es natürlich auch noch gibt, ist, dass man einem Partner hinterher trauert. Also das klassische, ich habe doch noch Gefühle für den oder die Ex. Also eine Beziehung, die einmal bestanden hat, an die man sich noch erinnert. Aber auch da, in der Regel ist es ja so, dass diese Person dann unerreichbar ist, weil zum Beispiel in einer neuen Beziehung oder lebt gar nicht mehr in der gleichen Stadt. Also auch das ist eine typische Form von unerwiderter Liebe. Und dann gibt es noch 2, die sich ein bisschen ähnlich sind, finde ich. Die eine Art unerwiderter Liebe ist, wenn man gerade dabei ist, sich kennenzulernen, also mitten im Dating-Prozess, dann passiert es ja manchmal auch, dass der eine sich so denkt, ja, okay, hätte ich mir jetzt doch anders vorgestellt und sich schon wieder gedanklich und emotional so rausverabschiedet aus dem Ganzen und die andere Person aber total Feuer und Flamme ist. Und auch da entwickelt sich ein ganz großes Ungleichgewicht. Und das sind dann diese typischen Gespräche darüber, ja, warum antwortet er jetzt nicht?
Genau.
Er hat doch schon vor 4 Stunden die Nachricht gelesen. Also auch da ist ein ganz großes Ungleichgewicht in der Beziehung und auch die spiegelt eine Form der unerwiderten Liebe wieder. Und die 2. verwandte Form ist dann eine Beziehung, in der zwar beide sind, die aber auch extrem unausgeglichen ist. Also in der ein Partner sehr, sehr viel gibt und ständig sich bemüht, die Beziehung am Laufen zu halten und total zugewandt ist und liebevoll. Und der andere Partner eben auch oft so aus dem Abflug aus der Beziehung schon ist, also sich eigentlich schon entschieden hat, das hier ist es irgendwie nicht so richtig, auch wenn wir jetzt schon 2, 3, 4 oder 5 Jahre zusammen sind. Und auch dann entsteht natürlich ein ganz großes Gefälle in der Beziehung, was meistens auch darin mündet, dass man bei einer unerwiderten Liebe landet.
Okay, finde ich sehr spannend, weil gerade bei den letzten beiden Beispielen, die du genannt hast, Fanny, hast du ja gesagt, es ist oft so, dass eine Person mehr empfindet oder mehr gibt. Man ist ja, wenn man verliebt ist, auch immer so ein bisschen am Träumen, will nicht ganz so wahrhaben, wie es um die Beziehung steht. Woran erkenne ich denn jetzt aber, dass es wirklich, dass meine Liebe wirklich unerwidert ist und dass wir nicht gerade einfach eine schwierige Zeit in der Beziehung haben oder mein Partner viel zu tun hat, was so die klassischen Ausreden sind. Woran merke ich, dass meine Liebe vielleicht unerwidert ist?
Ja, super gute Frage, weil ich glaube, man redet sich das sehr gerne, manchmal sehr lange schön. Mhm. Und wenn ihr euch unsicher seid, fragt Freunde, macht man ja meistens aus Reflex auch schon, weil die in der Regel dann schon sagen, ja komm, also du hast jetzt irgendwie dreimal angerufen und das ist schon ein bisschen her und der oder diejenige hat nicht zurückgerufen bisher, kann ja nicht so wichtig sein. Also woran man es natürlich merkt, ist, wenn die andere Person einen selbst nicht zur Priorität macht, also keine Zeit verbringen will mit einem oder das so ein bisschen eingereiht wird in, naja, wenn der und die auch noch Zeit hat, dann können wir was zusammen machen.
Ja.
Also einfach euch im eigenen Leben keine Priorität einräumt. Das gilt auch dann fürs Kommunikationsverhalten, also Nachrichten schreiben, Anrufe, seid ihr da immer der treibende Faktor oder müsst ständig warten auf eine Antwort. Auch das ganz typisches Zeichen dafür, da ist das Interesse jetzt nicht allzu groß auf der anderen Seite. Auch immer ein ganz wichtiges Zeichen, wenn der oder die Angebetete vor euch und mit euch über andere Menschen spricht, die er oder sie auch ganz interessant findet. Das macht man natürlich nicht, wenn man tatsächlich Interesse hat, mit demjenigen was aufzubauen, eine emotionale Beziehung, überhaupt eine Beziehung. Das ist auch ein ganz typisches Zeichen. Wird oft missverstanden, weil man sich so als Ratgeber manchmal sieht. Das ist so eine Rolle, in die man dann schnell fällt, dass man denkt, ah, derjenige ist aber gerade unglücklich.
Stimmt.
Dann gibt es da ja vielleicht eine Chance für mich.
Und er kommt zu mir und redet mit mir darüber.
Richtig, genau.
Ja, ja.
Aber dann ist ja eure Position eigentlich sehr klar, wenn man so von außen drauf schaut. Ne? Ihr seid dann nicht der oder die Auserwählte, sondern da braucht gerade jemand einfach nur ein offenes Ohr und viel mehr auch nicht. Worauf das natürlich zum Beispiel schon hindeutet, manchmal sagen es einem diejenigen dann auch klar, ist, dass man eben ein Freund oder eine Freundin ist und zwar Betonung auf eine oder einen von mehreren Freunden, was ja erstmal schön ist, aber das zeigt euch auch, okay, da ist jetzt keine totale Verliebtheit dahinter. Und manchmal sagen Menschen ja auch sehr deutlich und man will es dann nicht so gerne hören, aber das ist natürlich das ultimative Zeichen dafür. Und Dermann, du hast es so schön gesagt, manchmal träumt man sich dann so rein in so eine Beziehung, die ja eigentlich nicht da ist und redet sich das schön. Das ist natürlich auch ein Zeichen, woran man das erkennt, wenn man sehr viel in Tagträumen verbringt, bei allem, was mit dieser Person zu tun hat. Vielleicht dieser Anteil an Tagträumen auch größer vielleicht als der Teil des Tages, den ihr tatsächlich miteinander sprecht oder verbringt oder eben zumindest textet. Ja, und neben den Tagträumen auch ganz häufig dabei dann so eine ganz intensive Sehnsucht, ganz viel vermischt mit Liebeskummer und das alles spielt sich dann hauptsächlich bei einem selbst ab und wird nicht ausdiskutiert, wird nicht thematisiert mit dem Schwarm oder demjenigen, dem man das eigentlich gerne sagen würde. Das sind auch so ganz typische Zeichen, die jetzt darauf hindeuten, dass die Liebe unerwidert ist. Und jetzt hatte ich vorhin gesagt, ich musste sofort an die Schule denken und wie man so schwärmt für jemanden, das aber gar nicht anspricht. Ich habe mich natürlich gefragt, wer macht eigentlich oft diese Erfahrung, dass Liebe nicht erwidert ist? Gibt es da vielleicht tatsächlich so eine Phase im Leben, wo das total typisch ist? Und ja, es ist auf jeden Fall die Phase zwischen 16 und 20 Jahren. Da haben die meisten Menschen mal eine so eine Erfahrung, dass man eine unerwiderte Liebe hat oder eine unerreichbare Liebe. Und das nimmt dann mit dem Alter wieder ab. Also so bis 25 gehen die meisten dann einfach tatsächliche Beziehungen ein. Und haben diese unerwiderten Lieben nicht mehr. Das heißt, wenn ihr 25 oder älter seid und euch das noch oft passiert, dass ihr eine unerwiderte Liebe erfahrt, dann ist das schon eher ungewöhnlich.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Okay, aber wenn wir jetzt einmal das unrealistischste Szenario von allen rauslassen, das Verlieben in die Stars, ist ganz schön, macht es weiter, tut ganz gut, so ein bisschen zu schwärmen, kommen wir aber zu den realistischeren Szenarien. Woran merke ich denn, dass sich meine Liebe vielleicht in die unerwiderte Richtung entwickelt? Zum Beispiel, am Anfang kann es sich ja gleich anfühlen. In realistischen Szenarien, man lernt sich kennen, man mag sich. Ich merke gar nicht, dass ich mein Gegenüber mehr mag, als er mich vielleicht. Aber immer, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammensitze, merke ich, okay, irgendwie kriegen die diese Anrufe, die kriegen diese Priorität, die kriegen diese Nachrichten, ich aber nicht. Woran merke ich, wie sich das bei mir entwickelt und oder dass es sich in eine unerwiderte Liebe entwickelt?
Das ist ganz schwierig und aber auch sehr typisch, was du beschrieben hast. Also Psychologen haben so verschiedene Modelle sich überlegt, woran das eigentlich liegt, dass unerwiderte Liebe entsteht. Und da gibt es so unterschiedliche Szenarien. Mhm. Also vielleicht auch als Entwarnung einmal offiziell, das muss überhaupt nichts mit euch als Person zu tun haben, sondern es gibt bestimmte Settings, die das auch begünstigen können.
Ah, ja.
Es gibt auch bestimmte Menschen, die dazu mehr tendieren, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen.
Okay.
Aber ein solches Szenario ist genau dieses Kennenlernen-Szenario oder dieser Anfangsrausch, wenn man sich verliebt. Ne? Verlieben kann sich ja sehr unterschiedlich anfühlen. Es kann so ein kleines Kitzeln sein, es kann die totale Verliebtheit sein. Auch da gibt es ja unterschiedliche Intensitäten, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn man sich kennenlernt, ist das natürlich ein gemeinsames Ausloten. Was genau fasziniert mich jetzt wirklich an demjenigen? Dann macht man die ersten Sachen zusammen, schaut, haben wir Gemeinsamkeiten, machen uns die gleichen Dinge Spaß, haben wir eine gemeinsame Zukunftsvision beispielsweise. Und an jedem dieser Punkte können sich ja Dinge entscheiden, aber auch nur für einen von den beiden. Und das ist natürlich gerade in dieser Phase extrem schwierig zu erspüren, wo ist der andere gerade, weil man andererseits noch nicht die Offenheit hat, die man in gefestigten Beziehungen hat, über sowas zu sprechen. Das ist wahnsinnig schwierig, das in der Phase auszuloten oder zu thematisieren. Sag mal, hast du mich genauso gern wie ich dich? Also wie soll man darüber sprechen? Und deswegen gibt es gerade in dieser Phase, der Anfangsphase, ganz viele Missverständnisse. Und deswegen interpretiert man auch so sehr rum, ob derjenige schnell genug geantwortet hat oder ob es okay ist, sich nur zweimal die Woche zu sehen oder ob man sich jeden Tag sehen muss, weil das alles so kleine Indikatoren sind für beide Partner, um zu gucken, ist es denn jetzt was? Und wenn ja, wie ernst ist es dann jetzt?
Okay, aber Kennenphase hast du gerade gesagt, klar, schwierig, weil man auch immer die Dating-Pattern der anderen Person nicht kennt. Also die Dating-Muster, man weiß nicht, wie intensiv ist es bei der anderen Person in der Regel und wie intensiv führt man es vielleicht selber. Angenommen, man kennt sich aber schon. Klassischer Fall, man ist lange befreundet und irgendwann setzen einem andere die Flausel in den Kopf und sagen, aber ihr beide wärt doch auch ein tolles Paar. Und dann fängt man an, sich diese Idee zu Ende zu spinnen oder weiter zu spinnen. Wie macht man es denn dann? Oder wo merkt man dann, bin ich vielleicht die Einzige, die das so sieht?
Genau, das ist ein ganz typisches zweites Setting, also das, was als so platonische Freundschaft entsteht. Auch da ist es nicht ganz einfach, aber aus einem anderen Grund, weil eine Freundschaft ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man sich sehr viel erzählt gegenseitig, auch Hilfe einfordert, sich beschenkt, sich Komplimente macht.
Genau.
Also die Art der Beziehung ist ja schon eine ähnliche wie eine romantische Beziehung. Und vor allen Dingen die Selbstoffenbarung, also wenn man viel über eigene Verletzlichkeiten spricht, über eigene Probleme spricht, das weiß man auch aus der Forschung, dass je mehr ich das tue, umso mehr mag ich das Gegenüber.
Ah,
also das Gehirn zieht sozusagen die Schlussfolgerung, wenn ich der Mann sowas Krasses erzähle oder so mich so verletzlich vor ihr gebe, dann muss ich sie echt gerne mögen. Das heißt, da ziehen dann auch Gefühle hinterher wie emotionale Verwundbarkeit, ein Gefühl von Nähe, ein Gefühl von ganz großem Vertrauen und Intimität. Was natürlich das gleiche emotionale Fundament ist, was auch eine stabile, gute Beziehung hat. Und deswegen entwickeln sich, je nachdem, ob es die Freunde von außen anstoßen oder man selber irgendwann so denkt, wer ist eigentlich der Mensch, den ich am meisten im Leben erzähle, den ich als erstes anrufe? Und wenn das ein guter platonischer Freund oder eine platonische Freundin ist, dann ist das total normal, dass man da drüber nachdenkt. Wie wäre das eigentlich, wenn? Und da ist natürlich das große Dilemma, will man die Freundschaft dafür aufs Spiel setzen, weil da ist wiederum das Risiko, da kann man es zwar theoretisch ansprechen, das Ganze, weil man das Fundament dafür hat, emotional. Aber dann steht halt eine Entscheidung im Raum und die lässt sich dann auch nicht mehr, ich sag mal, wegbeamen, wenn man sie einmal hingestellt hat.
Ja, zumal wenn man mitbedenkt, dass Freundschaft eine Form der Beziehung ist. Was bedeutet, oft unterscheidet sie sich, denke ich jetzt mal, nur in der Körperlichkeit. Und auch da sind Freundschaften ja, also gerade zwischen, ich halte es jetzt mal sehr heteronormativ, Mann und Frau, die wird ja auch mit mehr Berührung inzwischen. Wir Menschen trauen uns mehr, auch irgendwie Nähe zu suchen bei unseren Freunden. Freundinnen. Das kann ja dann auch so ein bisschen irreführend sein, weil das oft der einzige Punkt ist, der dann doch zwischen einer romantischen Beziehung unterscheidet, dass man dann halt irgendwie körperlich wird. Das heißt, da ist mal die Frage, geht man das Risiko wirklich ein und sagt dann, mag der mich auch? Ja, ist natürlich nicht so einfach.
Nee, ist nicht ganz einfach und auch verständlich, dass man da reinrutschen kann. Deswegen war mir das ganz wichtig, dass wir einmal drüber sprechen. Es gibt Situationen, die sich dafür total anbieten, für diese Form der unerwiderten Liebe. Da kann dann auch niemand was dafür. Das ist einfach so. Und ich finde, das ist ganz gut im Hinterkopf zu behalten, damit man nicht sich selber die Schuld in die Schuhe schiebt für etwas, woran man einfach keine Schuld hat.
Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Weil Verliebtsein ist ein super Gefühl. Auf der anderen Seite, wenn man dann doch irgendwann merkt, dass es nicht erwidert, macht das ja was mit einem. Das kann einen sehr schnell runterziehen. Man wird irgendwie traurig. Du hast es vorhin auch gesagt, wichtiger Punkt. Man sucht sofort den Fehler bei sich. Bin ich nicht liebenswert? Bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht hübsch genug? Nicht schlank genug? Was auch immer die Gedanken sind, die man so hat. Und das lässt ja dann wirklich auch schlechte Gefühle entstehen bei einem selbst. Wie kann man da wieder rausfinden aus diesem kleinen Loch?
Ja, oft ist es ja sogar ein richtig großes Loch. Die unerwiderte Liebe hat ein großes Spektrum von der Schwarm, den ich irgendwie als Teenie hatte, bis hin zu, dass es wirklich, ich glaube, das war meine große Liebe. Und jetzt hat sie leider jemand anders weggeschnappt, weil er oder sie schneller war. Das ist ja schon richtiges Leid und ich finde auch dem Liebeskummer gar nicht so unähnlich. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist, dass man weiß aus der Forschung, dass alle Gefühle, die dann da eine Rolle spielen, auch alle, die du gerade beschrieben hast, die sind schmerzhaft und sehr unangenehm. Aber sie sind offenbar messbar, so komisch das klingt, messbar kleiner als die Schmerzen und die Sorgen, die man in einer richtigen Beziehung hätte. Und da finde ich, ist schon so ein kleiner Schlüssel versteckt, dahingehend, wie kommt man da eigentlich raus, beziehungsweise warum genau bleibe ich in dieser komischen, unerwiderten Liebe stecken, wenn sie mir doch eigentlich nicht gut tut.
Es gibt ja auch diese typische Person, wo man als Freundin immer denkt, Mausi, du suchst ja auch echt immer die, wo es doch klar ist von vornherein, dass es nicht wird. Sieht so ein bisschen danach aus, wie man rennt ja auch vor irgendwas weg. Weil wenn es dann immer das Szenario ist, dass es eh nicht klappt, dann war man nie wirklich selber schuld. Was bedeutet, man hat sich gekonnt geduckt vor einer Beziehung.
Ja, da kann man vielleicht die Brücke schlagen, weil wir vorhin ja diese verschiedenen Szenarien hatten, wo unerwiderte Liebe typischerweise entstehen kann, was ganz normal ist. Aber das wissen wir auch alle. Es gibt Menschen, die dann recht schnell die Kurve kriegen und sagen, pff, okay, ja, das ist blöd gelaufen. Unschön, tut weh, aber ich gucke mich um. Genauso wie es das auch nach langen Beziehungen gibt.
Ja.
Und es gibt Menschen, die bleiben entweder dort hängen und denen fällt es unheimlich schwer, da rauszukommen, oder aber sie suchen sich die nächste unerwiderte Liebe oder den nächsten unerreichbaren Partner. Und das ist, finde ich, wichtig bei der Frage, wie geht man damit um? Weil wenn es tatsächlich so ist, das ist schmerzhaft, derjenige mag mich nicht so gern, wie ich ihn mag, dann finden die meisten Menschen einen ganz guten Weg, damit umzugehen. Das ist in der Regel das Gleiche, was man bei Liebeskummer auch macht, nämlich sich ganz viel ablenken, sich viel um sich kümmern, viel Zeit mit Freunden verbringen, wenig Zeit auf Social Media verbringen, um den anderen zu stalken. Das ist sozusagen die gesunde Variante. Es gibt ja aber auch Menschen, die mal wieder in die Rolle kommen, der Ungewollte oder die Ungewollte zu sein und da auch schwer rauskommen. Und da kann man schon mal genauer hingucken mit der Frage, warum genau mache ich das? Warum bleibe ich in dieser Position, wenn sie doch so unangenehm ist? Weil man weiß, aus psychologischer Sicht, Menschen machen nichts ohne einen Grund. Das heißt, wenn ihr stecken bleibt in so einer unerwiderten Liebe, dann habt ihr da was von. Auch wenn ihr jetzt mit dem Kopf schüttelt und das nicht glauben wollt, ihr habt da was von. Einer dieser Funktionen, die das erfüllen kann, ist, dass ihr euch eben nicht den Schmerzen und dem Stress einer tatsächlichen Beziehung aussetzen wollt, könnt, müsst. Die unerwiderte Liebe hat das zwar auch alles in petto, aber eben ein bisschen abgemilderter Form. Ganz häufig ist es so, dass Menschen, die nicht so gute Bindungserfahrungen gemacht haben, entweder in der Kindheit oder aber auch in den allerersten Beziehungen, so im Teenageralter, wo es große Verletzungen gab, große Verlustängste, dass bei diesen Menschen eine Tendenz dafür da ist, sich für die unerreichbare Form der Liebe zu entscheiden, weil sie nicht real ist. Also da gibt es ja keine reale Basis.
Ja.
Was aber auch heißt, man hat selber so ein bisschen in der Hand, was da passiert. Genau. Weil das Gegenüber macht ja nichts. Es will ja nichts von mir. Insofern ist es auf eine, ja, vielleicht nicht so intuitiv zugängliche Art und Weise eine sehr sichere Form der Beziehung. wo man nichts riskiert.
Ja, weil man ja trotzdem das fühlen darf, so ein bisschen, was wie Liebe sich anfühlen kann. Aber man bleibt natürlich auf der sicheren Seite. Und wie du sagst, man kontrolliert oft so ein bisschen den Verlauf. In einer richtigen Beziehung wäre das dann weniger der Fall. Da muss man schon auch auf die Hürden eingehen, die dann in so einer Beziehung auch entstehen können. Da kommt man nicht so leicht wieder raus.
Unerwiderte Liebe, wie ihr sie endlich gehen lasst. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass unerwiderte Liebe bedeutet, dass ihr Gefühle für jemanden habt, der das nicht erwidert, der es nicht an euch zurückgibt. Und das kann eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein, aber es gibt euch auch natürlich die Möglichkeit, damit umzugehen und weiterzumachen. Und wenn ihr das bei euch entdecken solltet, dann ist das schon mal gut, auch wenn es euch vielleicht erstmal frustriert, denn dagegen kann man was machen. Sichere Bindungen kann man lernen, man kann das üben, Verlustängste auszuhalten. Ihr könnt das auch in anderen Beziehungen. Die allermeisten von euch können das sehr gut. Deswegen, wenn ihr damit hadert, schaut euch an, wie ihr das in euren Freundschaften hinbekommt oder in guten, tragbaren familiären Beziehungen und versucht ein bisschen was davon zu übertragen in euer Datingleben.
Das war's für heute von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, vergesst nicht, ihn zu abonnieren oder mit euren Freunden zu teilen. Schickt uns auch euer Feedback und eure Fragen entweder als Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes oder per Mail an podcast@businessinsider.de. Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema Mental Load, ewige Verantwortung für die To-Do-Liste.